Bitte schlagt in euren Bibeln erneut zum 1. Samuel-Buch auf. Wir wollen Kapitel 18 wieder aufnehmen, dort wo wir es hinterlassen haben, in Versen 6 bis 16. Samuel 18, die Verse 6 bis 16. Das letzte Mal haben wir im 1. Samuel-Buch das Beispiel einer gottesfürchtigen Freundschaft gesehen, einer Freundschaft von Jonathan, von der es heißt, dass er David liebte wie seine eigene Seele. Und wir haben gesehen, wie geistliche tiefe, gottesfürchtige Freundschaften funktionieren. Und wie ich letztes Mal gesagt hatte, dann ist diese Erzählung von der Freundschaft Davids und Jonathans wie der Buchrücken. Es ist beinahe, als ob wir diese Beziehung zwischen David und Jonathan als eine Art Fundament sehen müssen oder Voraussetzung dafür, dass David den Konflikt mit Saul aushält. Und so haben wir gesehen, dass er brüderliche Liebe mit Jonathan teilt. Und jetzt in den heutigen Versen sehen wir Saul, der gewaltsam ist, der geistlich geplagt und eifersüchtig. Und wir sehen David, der weiterhin gestärkt wird durch den Herrn, um durchzuhalten. Lasst sie uns gemeinsam lesen, die Verse. Und es geschah, als sie heimkamen, als David vom Sieg über den Philister zurückkehrte, zogen die Frauen aus allen Städten Israels zu Gesang und Reigen dem König Saul entgegen mit Tamburinen, mit Jubel und mit Triangeln. Und die Frauen tanzten, sangen und riefen, Saul hat seine Tausende erschlagen und David seine Zehntausende. Da ergrimmte Saul sehr. Und diese Sache war in seinen Augen böse, und er sagte, sie haben David Zehntausende gegeben, und mir haben sie nur die Tausende gegeben. Es fehlt ihm nur noch das Königtum. Und Saul sah neidisch auf David von jenem Tage an und hinfort. Und es geschah am folgenden Tag, dass ein böser Geist von Gott über Saul kam, und er geriet im Innern des Hauses in Raserei. David aber spielte die Zither mit seiner Hand, wie er täglich zu tun pflegte, und Saul hatte einen Speer in seiner Hand, und Saul warf den Speer und dachte, ich will David an die Wand spießen. Aber David wich ihm zweimal aus. Und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm. Aber von Saul war er gewichen. Und Saul entfernte David aus seiner Umgebung und setzte ihn zum Obersten über tausend. Und er zog aus und ein vor dem Kriegsvolke her. Und David hatte Erfolg auf allen seinen Wegen, und der Herr war mit ihm. Und als Saul sah, dass David so großen Erfolg hatte, scheute er sich vor ihm. Aber ganz Israel und Juda hatten David lieb, denn er zog aus und ein vor ihnen her. Das ist das Wort Gottes. Möchte er uns Gnade und Barmherzigkeit geben, es zu verstehen und daraus Segen zu empfangen. Lass uns erneut miteinander beten. Herr, wir lieben dein Wort. Wir bitten dich, es uns zu eröffnen. Wir bitten dich, dass du unseren Verstand und unsere Herzen in jeder Weise umfängst mit deinen Händen, uns in Unterordnung zu dir bringst, dass wir dein Wort willentlich empfangen und zu mehr Liebe angerührt werden für dich und Christus. Das bitten wir alles in Jesu Namen. Amen. Eifersucht ist eine Herzenssünde, die einem lange erkalteten Herzen entspringt. Und wie alle anderen Sünden wird diese Sünde, Eifersucht, schlimmer und schlimmer mit der Zeit, wie Verrottung, die zunimmt. So kann eine eifersüchtige Person erst normal wirken, und dann wird sie mehr und mehr in andere Sünden hineinfallen und dieses Problem wird sich erschweren. Und ich möchte euch sagen, dass wir uns sorgen müssen, wenn wir die Eifersucht betrachten, denn es ist keine leichtfertige Sünde, keine leichte Sünde, sondern eine sehr zerstörerische. Wir mögen denken, wir mögen über Eifersucht denken, ach, wenn wir sehen, was dem anderen, unserem Nachbarn vielleicht gehört, das zu begehren, ist vielleicht eine kleine Sache, aber hier sehen wir an dem Beispiel von Saul eine klare Lektion, nämlich dass wir achtsam sein müssen, ob wir in unserem geistlichen Leben Eifersucht hegen, und wir müssen sie zu Tode bringen. Ich möchte, dass wir drei Dinge heute über Eifersucht sehen. Zuerst in den Versen 6 bis 9, dass Eifersucht in dem Boden der Selbstgenügsamkeit und Self-Entitlement liegt, dass man denkt, einem gehören ganz viele Dinge und stehen einem zu. In den letzten Versen, dass Eifersucht in Furcht und Scheitern verrottet. In diesem Teil, in Kapitel 18, befinden wir uns in dem Kontext der Beziehung zwischen David und Saul, als diese noch eine sehr aktive, tätige Beziehung war. Wir haben gelesen, dass Saul in Vers 2 David an jenem Tag zu sich nahm, dem Tag, als er Goliath schlug, und ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückkehrte. Wir sehen, dass Saul auch in anderen Passagen Kriegsvolk um sich scharte, erfolgreiche Helden, und es war auch keine Besonderheit von Saul. Wir sehen es auch in anderen Fällen, dass erfolgreiche Anführer starke Männer um sich scharen oder erfolgreiche Männer und dann den Ruhm für ihre Ruhmestaten eintreiben. Und das sehen wir auch hier. Saul ist nicht unbeeindruckend, aber aufgrund seines Verlangens im Herzen und Sinn des Volkes Israels zu verbleiben, scharte diese Leute um sich und den Schlächter Goliaths, den Befreier Israels, dementsprechend auch. Aber dann, wie sich die Dinge doch wenden, in Vers 6 sehen wir, wie Saul und David gemeinsam ausziehen, und wir müssten annehmen, dass auch Jonathan sich dem Zug anschloss, und wir lesen, als sie heimkamen, als David vom Sieg über den Philister zurückkehrte, zogen die Frauen aus allen Städten Israels zu Gesang und Reigen dem König Saul entgegen mit Tamburinen, mit Jubel und mit Triangeln. Bis zu diesem Punkt ist es ein normales Geschehen. Wir lesen, dass Propheten und auch normales Volk kommt, um zu grüßen und dabei auch Musik macht. Saul kennt sich damit aus. Das ist ein Triumphzug, ähnlich dem, wie es auch in den umliegenden Völkern oder damals gang und gäbe war. Und schließlich wurde Israel aus den fürchterlichen Armen des Philisterlands befreit, und dementsprechend ziehen sie aus, um einen Triumphzug zu machen zur Ehre Sauls und Davids. Und sie singen miteinander an der Straße. Sie singen: Saul hat seine Tausende erschlagen und David seine Zehntausende. Natürlich ist das ein bisschen Übertreibung. Bis zu diesem Punkt immerhin wissen wir, Saul war ein sehr erfolgreicher Anführer, sehr talentiert, aber er hat nicht als ein Kämpfer Tausende erschlagen. Jonathan, auf den trifft er schon eher zu, aber auf Saul, obwohl er Befehlshaber der Armee ist und die ganzen Siege, auch die Israel einfuhr, dem Heerführer gewissermaßen zugehörten, hat er nicht selbst Tausende getötet. Und noch viel weniger hat David Zehntausende buchstäblich getötet. Wir wissen, dass David ein Hirtenjunge bis zu diesem Zeitpunkt war und kein Kämpfer. Das war auch der Punkt, den Saul machte ihm gegenüber, als er ihn mit dem Goliath verglich. Er sagte ihm, dieser war ein Kriegsmann von Jugend auf, aber du warst ein Hirtenjunge, du riechst nach Schaf. Kein Kriegsmann. Und David selbst sagt, ja, ich war kein Kriegsmann, aber ich habe Gottes Gericht an Bären und Löwen vollzogen. Und so ist es eher, als dass dieser Sang sagt, hier haben wir einen Held. Und dieser Held ist wirklich großartig. Diese eine Tat, Goliath zu besiegen, hat immerhin der ganzen Armee den Sieg gebracht und die Befreiung von der Hand der Philister gefasst. Und das ist wie, als ob er Zehntausende geschlagen hätte. Und vielleicht hätte Saul gewusst, was für ein großartiger Mann David sein würde, hätte er seine Zähne zusammengebissen und es akzeptiert. Oder hätte er gesehen, wie David wirklich Israel befreit hat aus der Hand der Philister, hätte er diesen Ruhm, diesen Siegessang für David akzeptiert. Aber Eifersucht entstand in seinem Herzen. Und er sprach, sie haben David Zehntausende gegeben und mir haben sie nur Tausende gegeben. Es fehlt ihm nur noch das Königtum. Und wir hören, wie es in ihm aufkeimt, diese Eifersucht in ihm. Dann gibt ihm doch gleich alles. Und dann lesen wir in Vers 9, und Saul sah neidisch auf David von jenem Tage an und hinfort. Er ist eifersüchtig und sehr zornig, er ist giftig. Und wir mögen uns fragen, warum geschieht das in dem Herzen Sauls? Vielleicht denken wir uns auch, ich verstehe das, Eifersucht ist Eifersucht. Aber ich denke, wir müssen etwas tiefer gehen. Wenn wir uns fragen, warum ergreift Eifersucht so leicht Sauls Herz, dass ein einfacher Gesang von Frauen am Straßenrand sein Herz zum Überschäumen mit Eifersucht bewegt. Und die Antwort ist, weil Saul glaubte, dass er immer jede Ehrerbietung verdient. Ihm gebührt alle Ehre, alle Augen müssen auf ihn gerichtet sein. Er ist der König, nicht David. Er hat den Sieg gelangt, nicht David. David war einzig und allein sein Werkzeug. Und er sagt, gebt mir den Respekt, schau nicht auf David. Das haben wir nicht hier zum ersten Mal gesehen. Wir haben es bei Jonathan gesehen, seinem eigenen Sohn, von dem deren großen Sieg er für sich beanspruchte. Wir sehen, dass er einen allumfassenden Krieg führte, mit all den Feinden um Israel herum. Aber er hat es nicht nach Gottes Maßstäben gemacht. Er wollte es nach seinen eigenen Wegen tun. Er wollte Machthaber sein und alle Dinge entscheiden. Hier sehen wir auch, dass diese Eifersucht, dieses große dass dieses Herz von Saul ergriffen war von der Überzeugung, dass ihm alles gebührt. Und aus dieser Überzeugung heraus entsprießt schnell die Eifersucht. Ich möchte, dass ihr das gegenüberstellt mit Kapitel 17, wo in den Versen 46 und 47. Dort sehen wir einen sehr eifersüchtigen Saul, und einen auf gottbedachten David. David bereitet sich, um den unbeschnittenen Philister zu begegnen, und Saul entgegnet ihm: Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern, und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen, das ist, was David sagt gegenüber Goliath, und die Leichen des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben, und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat, und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer rettet, denn des Herrn ist der Kampf, und er wird euch in unsere Hand geben. Das sagte David, als er in die Augen von Goliaths blickte. Gott wird mir den Sieg verhelfen, nicht ich werde das erledigen. Gott ist derjenige, der letztendlich alle Dinge kontrolliert. Und sein Herz ist erfasst, Davids Herz ist erfasst mit der Überzeugung der Macht Gottes und der Herrlichkeit Gottes. Er sagt, Gott wird mir den Sieg geben und ganz Israel wird es sehen. Und alle werden nicht die Größe Davids sehen, sondern die Größe Gottes im Sieg über Goliath. Ich bin ein Werkzeug Gottes. Und so möchte ich, dass ihr das gegenüberstellt gegenüber Saul. Der Mann, gegenüber dem Saul so David ist, gegenüber dem Saul so neidisch ist, ist ein Mann, dem diese Ehre nicht zu Herzen geht, sondern der wünscht, dass alle Ehre Gott gebührt. Der weiß, dass alle Ehre Gott gebührt. Und der zweite Punkt ist, dass Eifersucht Früchte trägt, und zwar die Früchte von Zorn und von geistlichen Angriffen. Das ist eine Sache, die die Puritaner genossen zu unterrichten. Sie sagten, um zu vermitteln, dass ihre Gemeinde ernstlich sich um ihre Sünden kümmern sollte, dass eine Sünde die nächste hervorbringt, dass Sünde wie eine schwangere Frau ist, die eine weitere Sünde hervorbringt. Eine Sünde zieht immer eine nächste nach sich, wie eine Menge von Ratten. Man fängt mit einer an und dann wird's ein Schwarm. Und genau das sehen wir hier in den Versen 10, 11 und 12. Dort sehen wir, dass aus Sauls Eifersucht, die sich auf David richtet, dass die in Zorn mündet. Und sein Zorn war nicht einfach nur ein allgemein ausgerichteter Zorn, eine Stimmung oder ähnliches, sondern es war ein tatkräftiger Zorn. So nahm er den Speer und warf ihn nach David. Und so möchte ich euch empfehlen, kümmert euch um eure Eifersucht, bevor sie aufwächst, zu Zorn wird und dann zu Taten, die ihr normalerweise nicht tun würdet. Dieser Eifersucht, sie glimmerte, sie nährte sich langsam in seinem Verstande, bis sie groß wurde und stark wurde und sich in dieser Zornestat auswirkte. Und es war langsam, dass sie wuchs und wuchs. Nachdem sie lange gewachsen ist, hat diese Eifersucht und dann dieser Zorn Saul auch ausgesetzt gegenüber einem bösen Geist von Gott, wie es der Text nennt. Das haben wir schon im Kapitel 16 gelesen. Dort haben wir gelesen, wie Saul das Königtum entnommen wurde. Und dort wurde dasselbe über Saul gesagt, nämlich, dass ein böser Geist von Gott auf Saul kam. Und ich möchte, dass ihr dabei bemerkt, dass die Eifersucht und die Raserei, dass die ihn entblößt haben gegenüber dem bösen Geist Gottes. Aber was genau bedeutet dieser böse Geist? Segnet Gott nicht nur? Ist Gott nicht nur Liebe? Tut er nicht immer nur gute und wunderbare Dinge? Wie ein Honigverkäufer. Wenn das nicht genug Süße besitzt, dann nimm das nächste bisschen Honig sein. Nun, es ist eine rechte Sache zu verstehen, dass Gott heilig ist und dass wann auch immer er Böses tut gegenüber Menschen, dass weil er heilig ist, er nicht Böses gegenüber seinen Kreaturen tut, keinesfalls, aber er erzieht seine und züchtigt seine Kinder. Und hier sehen wir, dass er seine schützende Hand von Saul vielmehr wegnimmt, so dass er dem bösen Geist ausgeliefert ist. Ich denke, so ist das eher zu verstehen, weil wir auch in anderen Passagen lesen, dass Gott Menschen übergibt gegenüber ihrem Bösen. Und nun, selbst wenn wir darüber hinaus denken, dass Gott aktiv böse Geister schickt, dann müssen wir auch damit klarkommen, weil es in der Bibel steht. Aber ich möchte uns ermutigen, dazu zu begreifen, dass Sünde, für die keine Buße getan wird, die Gelegenheit bietet für allerlei Übel. Es öffnet die Tür, um uns zu foltern, um uns zu knechten, damit wir geknechtet werden von anderen schlimmen Dingen. Und so lesen wir, dass er im Innern seines Hauses war und raste. Wir kriegen das Bild, dass er ihm sein Mund erschäumte, richtig vor Wut. Und wann auch immer Saul so etwas zuvor getan hatte, haben seine Ratgeber ihm eine Medizin gegeben, nämlich die Medizin der Anbetung, der musikalischen Anbetung, wie David Musik spielte, für Saul, um ihn zu beruhigen. Und diese Musik Davids hatte ihm bislang geholfen, mit den anhaltenden Wirkungen seiner Sünde klarzukommen. Aber nun hat die Eifersucht und der böse Geist, der dadurch von Saul Besitz ergriffen hatte, zu viel Macht bekommen, und so nahm er den Speer und warf ihn gegenüber David, der ihm helfen wollte, um ihn an die Wand zu spießen. Könnt ihr euch vorstellen, wie es ist, David zu sein an dieser Stelle? David kümmert sich um Saul, denkt vielleicht, dass Saul auch sich einigermaßen um ihn kümmert. Aber hier ist ein andauernd wütender, zorniger Mann, der sogar nach seinem Leben trachtet und damit einen Speer nach ihm wirft, obwohl er ihm nur helfen möchte. Und ich denke, die Absicht, einen Mann so stark mit einem Speer abzuwerfen, dass er an die Wand genagelt wird, und das nicht nur einmal zu tun, sondern zweimal zu tun, das muss eine enorme Wut, eine enorme Raserei gewesen sein, die von Saul Besitz ergriffen hatte. Und so sehen wir, dass diese Eifersucht Zorn und geistliche Folter gebar und dann ein Angriff gegenüber Gottes Gesalbten. Und so müsst ihr euch der Sünde annehmen, bevor sie sich eurer annimmt. Ihr müsst sie töten, bevor sie euch tötet oder andere. Es mag euch oder ein Familienmitglied oder irgendjemand sein, aber Sünde wird sich zerstörerisch auswirken. Und ich möchte euch sagen, Christ, spiele kein Spiel mit der Sünde, insbesondere der Eifersucht. Nimm das wunderbare Schwert des Wortes Gottes in deine Hand und kümmere dich sofortig damit darum. Ansonsten wird sie dich oder die Menschen um dich herum auffressen. Und das sehen wir in dem Beispiel von Sauls Umgang mit David. Ich finde es großartig, dass wir lesen, dass die Hand Gottes, die segnende Hand Gottes mit David war, so dass er ihm ausweichen konnte. Und dass uns das hier beschrieben wird. Und David wich ihm zweimal aus und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm. Aber von Saul war er gewichen. Und doch sehen wir, dass die Sünde es fortführt, weiter um sich greift. Und dass sie nicht nur Auswirkung hat, wie in den Versen 10 und 11, auf andere Menschen, sondern dass sie auch auf Saul selbst üble Auswirkungen tätigt. Und so sehen wir, dass sie Verrottung bringt, dass sie immer schlimmer wird. Und wir sehen, dass sie in Furcht sich verwandelt von Saul. Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm. Und hier sehen wir in diesem Vers eine Art Widerspruch oder Spannung. Denn hier steht, dass Saul sich vor David fürchtete, denn der Herr war mit ihm. Aber er fürchtete sich dennoch vor David und nicht vor dem Herrn, der mit David war. Er fürchtete sich nicht ausreichend vor dem Gericht und vor der Gerechtigkeit Gottes. Er hat nicht das Gesetz Gottes vor Augen gehabt, das in seinem zweiten Gebrauch uns von der Sünde abhält. Nein, er fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm, aber von Saul war er gewichen. Saul war noch immer König, er hatte noch immer das Recht zum Thron, aber er wird mehr und mehr von Furcht ergriffen. Er sieht, dass sein Feind nicht ergriffen werden kann. Und obwohl er ein mächtiger Mann sein sollte, ein mutiger Anführer, ein großer Kriegsmensch, der in seiner Vorstellung Zehntausende getötet hat oder dafür den Ruhm verdient, doch fürchtet er sich vor dem Hirtenjungen. Und so entfernte er David aus seiner Umgebung und setzte ihn zum Obersten über 1000. Hier schmeißt er ihn aus seinem Hof hinaus, er kann keine Hand anlegen an David, das versteht Saul, denn Gott beschützt ihn, darum fürchtet er sich auch vor David. Und er möchte nicht, dass die anderen Menschen in seinem Hof David nachhängen, sich ihm anschließen, und darum möchte er ihn loswerden und schickt ihn fort. Und einige Kommentatoren verwundern sich darüber, dass dieser ungeübte Hirtenjunge zum Obersten über 1000 gesetzt wird. Vielleicht denkt sich Saul, nun, ich kann ihn vielleicht nicht töten, David, aber ich kann ihn zumindest in über 1000 Menschen setzen und ihn zum Scheitern verurteilen. Vielleicht ist das sein Gedanke hier. In jedem Fall schickt er ihn aus seiner Gegenwart. Versucht ihn aufzubrauchen durch seine Pflichten, die er ihm auferlegt. Und doch lesen wir im zweiten Teil von Vers 13 etwas, was dann auch in Vers 16 wieder auftaucht. Und David hatte Erfolg auf allen seinen Wegen. Oder und er zog aus und ein vor dem Kriegsvolk her. Und das bedeutet, dass er zum Krieger auszog und wieder kam. Und dass er vor dem in der Sicht des Volkes wieder einkehrte. Der Gedanke ist ganz ähnlich der des Triumphzuges, bei dem das Volk auszieht, um dem siegreichen Kriegsvolk entgegenzugehen. Und so sehen wir dasselbe passiert bei David immer wieder, dass das Volk ihm entgegenkommt, um seine Triumphe zu feiern. Immer wieder zieht er aus zum Krieg und hat Erfolg um Erfolg. Und so sehen wir, dass David Erfolg hatte auf allen seinen Wegen und der Herr war mit ihm und das ganze Volk, nicht nur die eine Stadt, das ganze Volk kennt David und oder lernt ihn kennen und lernt seine Siege kennen. Und so lesen wir, ebenfalls, dass der Herr mit David war. Natürlich ist das der Fall. Das hier ist der versprochene König. Der Mann, um den der Herr sich geistlich kümmerte, dessen Thronaufstieg Gott vorbereitete. Kein vollkommener Mann, aber doch einer nach Gottes eigenem Herzen. In Vers 15 kehren wir zurück wieder zur Verwesung der Eifersucht. Und als Saul sah, dass David so großen Erfolg hatte, scheute er sich vor ihm. Und es ist eine Ausdrucksweise. Er schaute David an und dachte sich, es gibt keine Weise, wie eine Person so etwas alleine vollbringen kann. Gott muss bei der Person sein. Mit der Person. Und Saul war nicht überglücklich darüber, sondern er war ängstlich darüber. Er scheute sich vor David. Und so sehen wir, wie die Eifersucht uns von Lob, Anbetung und Dankbarkeit reißt, wie sie uns in uns hineinkehren lässt und uns erst zum Zorn und dann zur Angst und zum Scheitern verurteilt. Und so sehen wir, dass die Eifersucht Saul zu einem gescheiterten König und der Hülle eines großen Mannes verwandelte. Und warum? Weil er eine Sünde, für die er keine Buße getan hatte, in sich trug. Und dann lesen wir schließlich in Vers 16, dass ganz Israel und Juda David lieb hatten. Warum? Denn er zog aus und ein vor ihnen her. Sie liebten David, weil er wie ein siegreicher König handelte und sich verhielt und die Hand Gottes mit ihm war und er ihr Befreier war. Er wurde ihr Erlöser, als der Erlöser des Volks Israels und Judas aus der Hand der Philister und aller Feinde Israels. Wenn ihr dies jetzt hört und euch denkt, wow, dann könnt ihr einen Schatten Christi sehen, in David. Bedenkt das, wie dieser erste König Adam gegen Gott sündigte, fiel und dann ein zweiter König kam. In Christus, dass er geistlich, wie Christus geistlich Krieg führte und in der Beliebtheit auch und wie er dann an ein Kreuz gehangen wurde und doch für die Sünde des Volkes sterbend, wieder auferstand und seine ewige Thronschaft antrat. Und wenn wir also David bewundern, dann müssen wir sehen, dass David ein Abbild ist des vollkommenen Königs nach Gottes eigenem Herzen, Jesus Christus. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Schriften. Wir danken dir für die Lehren, die du uns darin übermittelt hast. Wir danken dir, dass dein Wort uns überführt und uns Einsicht schenkt in unsere eigenen Herzenseinstellungen und dass es uns unterrichtet über die Dinge, gegen die wir kämpfen müssen in unserem eigenen Herzen. Lass uns kein Herz der Eifersucht haben. Durch deinen Geist schenke uns Barmherzigkeit, dass wir diese zu Tode bringen können, damit sie sich nicht ausbreitet und uns und anderen schadet und schließlich unser Leben erkaltet und uns von dir wegbringt. Das bitten wir alles in Jesu Namen. Amen.